Servus. Also, da es ja heute eh regnet, ist es quasi gar nicht so schlimm, dass wir heute doch Zentralübungen machen. Und ich begrüße Sie recht herzlich, die wenigen Tapferen. Na, so wenige sind es gar nicht. Also schon mal nicht schlecht. Genau. Wir haben ja, wir haben ja letzten, coole Logik. Wir haben ja letztens uns nochmal in Garching getroffen mit einigen und dann nochmal ein bisschen was installiert für die, bei denen das mit dem Java nicht so ganz geklappt hatte. Und da haben wir natürlich auch noch ein paar Fragen durchgesprochen und vielleicht machen wir da heute nochmal ein bisschen weiter an der Stelle. Gehen wir nochmal kurz auf die Folien für den Beginn, ja. Wir haben ja uns das letzte Mal ein bisschen über Expression Statements und Blocks unterhalten, wo wir gesagt haben, im Grunde genommen, das ist ja eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, diese drei Sachen. Wir wollen ja eigentlich weniger da diese Theorie machen, sondern Statement war halt was ausführbar war, gleich. Und wir haben halt verschiedene von diesen. Vielleicht sollte man da mal ein wenig. Wo ging denn das noch? Ah ja, exzellent. Perfekt. Und es ward feierlich. Naja gut, ein bisschen heller können wir schon noch machen. Falscher Knopf. So, zu feierlich wollen wir es ja auch nicht haben. So, jetzt ist es mittelfeierlich. Auch schön. Also ein Statement war was Ausführbares. Und da haben wir eine ganze Menge gehabt, die uns auch hier immer wichtig sind und wichtig sein werden. Also das erste war ein Assignment Statements, also Zuweisungsstatements. Und da haben wir unser einfaches ist gleich, was wir immer lesen wollen, als ergibt sich aus. Ja? Und typischerweise ist dann auf der linken Seite ein Variablenname und auf der rechten Seite ist eine Expression. Ja? Eine Expression ist irgendwas, was sich zu einem Wert evaluieren lässt. In dem Fall ist es halt eine Zahl. Also 17 plus 3 mal 9 modulo 3. Ja, dieses Prozent war der Modulo-Operator, also der ganzzahlige Teilungsrest. Ja. Dann gab es auch Statements, die keine Zuweisung explizit hatten, die aber implizit doch eine hatten. Und da brauchen wir eigentlich im Prinzip nur das Plus-Plus. Ja. Und bei dem Plus-Plus war es halt so, A++ ist das genau das Gleiche im Prinzip. Naja, im Prinzip genau das Gleiche wie A ergibt sich aus A plus 1. Das heißt, A wird einfach um 1 erhöht, wenn A ein Integer-Wert ist. Und so benutzt man es eigentlich auch. Ja. Dann haben wir Statements, die Methoden aufrufen. Ja. Auch das kriegen wir heute am Ende vielleicht nochmal ein bisschen genauer. Das heißt, da steht irgendein Objekt einer Klasse. In dem Fall heißt dieses Objekt oder die zugehörige Variable, die auf das Objekt zeigt, SumObject. Ja. Und wir wissen, wir kommen an die Felder und Methoden von so einem Objekt ran mit diesem Punktoperator. Ja. Das heißt, wenn SumObject halt ein Field hat, was Horst heißt, dann kommen wir da dran mit SumObject.Horst. Und das ist dasselbe wie A oder irgendeine andere Variablenname. Das können wir in Expressions verwenden, dem können wir was zuweisen, was auch immer. Und wir können aber auch Methoden aufrufen, das machen wir auch mit dem Punkt. Und da steht dann halt nach dem Punkt ein Methodenname. In dem Fall Method 1, das ist halt einfach irgendein fiktiver Methodenname, könnte auch Peaks, Sting, irgendwas heißen. Und Klammer auf, Klammer zu, diese Klammern werden wir heute am Ende noch ein bisschen besser verstehen, hoffe ich doch mal. Dann gibt es Object Creation Expressions, also die, mit denen wir Objekte bauen. Also wir wissen ja, Classes sind Baupläne und von diesen Bauplänen können wir mit New einfach so viele Objekte machen, wie wir wollen. Ja, also little b Maya gleich ergibt sich aus New b, ja, und so weiter und so fort. Hier ist es halt ein Objekt der Klasse SumClass. Und was wir auch immer haben, ist, dass wir Klassen mit Großbuchstaben typischerweise schreiben wollen und Objekte dieser Klassen mit Kleinbuchstaben. Ja? Das ist eine ganz nützliche Konvention. Dann haben wir Statements, die Variablennamen deklarieren. Ja? Also in dem Fall int a zum Beispiel. Und wie alle diese Statements wird es durch einen Strichpunkt abgeschlossen. Ja, das sagt sozusagen dem Rechner, hier ist das Statement zu Ende. Und hier int a ist ein primitiver Typ, wir erinnern uns. Und wir können aber genauso gut auch Referenztyp-Variablen deklarieren, also some class, some object, Strichpunkt. Ja, sowas in der Art. Das heißt, auch das war was, was wir schon besprochen haben. Im Grunde sind sowohl primitive Typen als auch ja, Referenztypen, also klassenartige, im Prinzip alles abstrakte Typen. Ja, das sind Mengen, auf denen man irgendwas machen kann. Ja, gut. Gut, Blocks war einfach irgendwas, was in geschweiften Klammern eingeschlossen ist. Interessiert uns für den Moment mal nicht. Das kriegen wir, wenn wir Methoden jetzt noch programmieren, vielleicht noch genauer. Und mit dem haben wir so ein bisschen aufgehört, Control Flow Statements. Ja? Und vielleicht erinnern Sie sich ja noch, in der imperativen Programmiersprache wird alles Zeile für Zeile abgearbeitet. Das heißt, der Kontrollfluss geht halt linear Zeile für Zeile durch so ein Programm durch. Ja? Also wenn wir zum Beispiel eine Methode programmieren, fängt er in der ersten Zeile an, wenn er dahin springt und macht das halt durch bis zur letzten Zeile. Das ist was, haben wir auch gesagt, ist so ein bisschen erstmal noch nicht ausreichend im Prinzip, weil wenn wir Algorithmen formulieren wollen, also so eine Art Kochrezept, ja, dann brauchen wir ja auch Anweisungen wie, solange das Eiweiß noch nicht komplett steif ist, schlage weiter. Ja. Oder nimm den Blätterteig und klappe ihn 10-mal übereinander. Ja. Das heißt, das Klappen machst du 10-mal. Ja. Genauso, das waren also Schleifen. Ja. Kommen wir gleich noch. Dann gab es auch noch Bedingungen, ja, wo man sagt, also wenn die Lasagne oben schon braun ist, nimm sie raus. Wenn das nicht der Fall ist, lass sie noch drin. Ja. Das sind, also diese If-Bedingung ist einfach eine Verzweigung des Kontrollflusses im Prinzip in zwei mögliche Äste. Ja. Also entweder Lasagne rausnehmen oder nicht. Und das war's auch schon. Das waren alle Control-Flow-Statements, die wichtig sind. Hier nochmal, genau, schauen wir mal durch. Wo haben wir die? Genau. Also im Wesentlichen war das das If-Else, ja, das While und das For. Ja. Diese hier, die sind auch, sagen wir mal, zumindest das Return ist was, was im Prinzip auch den Kontrollfluss beeinflusst, aber das kriegen wir noch, wenn wir jetzt uns gleich Methoden anschauen. Ja. Also If-Else, While und For, das sind die, die wir eigentlich typischerweise brauchen. Ja. Und ja, im Grunde genommen bei dem If-Else war es halt so, dass wir folgende Struktur hatten. Wir haben das Stichwort, das Schlüsselwort if. Dann haben wir in runden Klammern eine Expression, die sich zu einem Wahrheitswert auswerten lässt. Ja, die kann beliebig kompliziert sein. In dem Fall Speed größer 10. Das ist entweder wahr oder falsch. Und abhängig davon, ob das wahr ist, wird der Block hinter if, das ist das hier, was jetzt hier diesen geschweiften Klammern ist, der wird dann ausgeführt. Ja? Und dieser Block kann halt beliebig groß sein. Da können ganz viele lustige Statements drin stehen. Hier steht nur ein Statement drin. Ja? Und dann gibt es beliebig viele von diesen else-Zweigen. Ja? Das kann also hier nur einer sein, wie jetzt hier zum Beispiel am Ende, der sozusagen alles andere einfängt. Ja? Also wenn gar nichts zutrifft, dann macht es. Und inzwischen könntest du natürlich auch was haben wie else. Und dann steht hier zum Beispiel nur ein Befehl drin, nämlich wieder im Prinzip ein if-else-Statement. Ja? Also im Prinzip kommt nach dem else auch öfter wieder ein Block, der einfach dann ausgeführt wird, wenn die If-Bedingung falsch ist. Ja? Und es ist ja einfach nur, entweder diese Bedingung ist wahr oder falsch. Also entweder wird der Block nach If ausgeführt oder nach Else. Was anderes kann nicht passieren eigentlich. Ja? Und nach else steht hier im Grunde genommen, eigentlich sollte man das anders markieren, dieser ganze if-else-Befehl wieder. Ja? Das heißt, wir sind nicht gezwungen, wirklich mit geschweiften Klammern einen Block aufzumachen. Dieser jetzt markierte Befehl ist eigentlich nur ein einziger Befehl im Grunde genommen. Ja? Und der wird halt ausgeführt, wenn Speed kleiner gleich 10 ist. Und das ist in dem Fall wieder ein if. Ja, es könnte auch irgendwas anderes sein. Und auf diese Weise kann man sich jetzt so Fallunterscheidungen zusammenbauen. Ja? Das war das if, haben wir auch schon gehabt. Und dann gab es das while. Da ist eigentlich nur diese Form für uns im Moment mal wichtig. Ja? While ist also eine Schleife, die auch wieder nach dem Keyword while so eine in runden Klammern eingeschlossene boolsche Bedingung hat, in dem Fall count kleiner 8, und dann ein Block, wieder was in geschweiften Klammern steht. Ja? Und da ist halt klar, man führt den Block so lange aus, solange die Bedingung wahr ist. Ja? Das heißt, am Anfang checkt man, ist count wirklich kleiner 8, dann führt man den Block aus. Dann geht man wieder hin, checkt wieder, ob count kleiner 8 ist, führt den Block wieder aus. Ja? Und man ist in dem Fall halt der Computer, ja? Nicht man selbst von Hand. Ja? Ist klar. Das heißt, und diese, vielleicht sollte ich es korrekter markieren, diese Deklaration mit der Initialzuweisung in count gleich 1 gehört natürlich nicht zur Schleife selber dazu. Ja? Und hier in dem Fall, haben wir auch gesagt, ist es ganz nützlich, wenn wir count in dieser While-Schleife auch tatsächlich verändern. Wenn wir das nicht tun und count am Anfang kleiner 8 ist und in der Schleife nicht mehr geändert wird, was wird passieren? Die Schleife wird einfach unendlich lang durchnudeln. Ja? Weil die Bedingung bleibt erfüllt. Nudel, 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 sagt ihm keiner, dass er aufhören soll. Ja? Gut, das war die While-Schleife, ja? Also das zweite Ding, was wichtig ist. Und dann haben wir die For-Schleife. Ja? Das ist dann der Fall, wenn wir eine Schleife haben, also eine Anweisungsfolge mehrfach ausführen wollen und das für eine bestimmte Zahl von Ausführungen, die wir vorher schon kennen. Das ist der typische Anwendungsfall von der For-Schleife. Ja? Und wir werden sie eigentlich immer in der Form benutzen, wie sie hier grau markiert ist. Ja? Das heißt, nach dem Keyword for kommt wieder in runden Klammern irgendwas und dann kommt in geschweiften Klammern ein Block. Ja? Dieser Block besteht halt wieder aus vielen Statements und wird so oft ausgeführt, solange das der Fall ist, was in den runden Klammern steht. Ja? Jetzt in den runden Klammern steht bei for hier jetzt nicht ein einziger Wahrheitswert, sondern hier steht eigentlich eine Anweisungsfolge aus drei Anweisungen, die dem Rechner sagt, wie viele Durchläufe man eigentlich will. Ja? Und das ist am Anfang, deklariert man sich eine Schleifenvariable, also hier mit int i, und man setzt sie auch meistens auf irgendeinen Wert, in dem Fall int i gleich 0. Ja? Dann kommt ein Strichpunkt, erste Anweisung vorbei. Dann kommt eine Bedingung, und zwar die Bedingung, die gecheckt wird, um zu schauen, soll ich schon aufhören? Ja? Und in dem Fall ist es i kleiner 7. Also solange i kleiner 7 ist, nudle bitte weiter. Ja? Und zum Schluss kommt eine Anweisung, die in irgendeiner Weise die Schleifenvariable updatet. Ja? Typischerweise wird es einfach sein, dass wir sie um 1 erhöhen. Ja? Wir könnten sie auch um 2 erhöhen oder um 3 oder wir könnten sie auch um 3 jeweils erniedrigen. Ja? Das kommt ganz drauf an. So wie es hier ist, ist eigentlich in 99% der Fälle das, was wir brauchen. Ja? Und das ist in dem Fall also ist die Frage, wie oft wird jetzt diese Schleife ausgeführt? Ja? Gut, steht ja schon auf der Folie, deswegen muss ich nicht nach Guess fragen. Die Schleife wird 7-mal ausgeführt. Ja? Jetzt kann man sich fragen, ja Gott, aber die Bedingung ist doch i kleiner 7. Müsste die dann nicht 6-mal ausgeführt werden? Ja, nee, wir haben ja hier von 0 angefangen. Ja? Das heißt, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sind die Werte von I, die gelten, wenn wir diesen Block ausführen. Ja? Und das Schöne ist, dass wir I natürlich auch in dem Block verwenden können. Ja, das ist einfach eine Variable, die wir im Block verwenden. Das machen wir zum Beispiel, wenn wir, wie jetzt gleich in den Beispielen, Arrays durchlaufen wollen. Ja, dann verwenden wir das auch da drin. Aber ich habe Ihre Frage noch unterdrückt. Ja. Ach so, exzellent, gut. Okay, also das war nochmal das, was wir hatten. Und das betrifft jetzt hauptsächlich das, wenn Sie Methoden programmieren wollen. Also wenn wir nochmal das ganze Java betrachten, wir hatten ja angefangen mit Klassen und Interfaces. Ja? Also da gab es die Bienen und die Blumen und die haben sich gegenseitig irgendwie aufgerufen und mit New hat man neue Bienen und Blumen gemacht. Das ist sozusagen auf der Klassenebene. Ja? Und jetzt diese kleinen Befehle, die wir jetzt hier sozusagen gelernt haben, ja, also die Zuweisungsstatements, diese ganzen Statements und die Control Flow Statements, die sind dazu da, um jetzt praktisch wirklich Methoden auch zu programmieren. Das Verhalten von einer Biene wirklich mal mit mehr zu versehen als nur mit System Out Print Line. Ja? Bitte sehr. Ja, also die Frage war, hier steht jetzt unter dem, was gerade grau markiert ist, steht nur System Out Print, ja. Und wir haben doch immer System Out Print LN benutzt, also Print Line, ja. Das sind halt einfach andere Methoden von diesem Stream Out, ja. Also Out ist einfach nur ein Objekt, was praktisch den Ausgabestrom von so einem Programm modelliert, ja. Und es hat ganz viele Methoden. Print, Print Line und so weiter. Printline gibt halt einfach eine ganze Zeile darauf aus, hat also hinten noch einen Carriage Return sozusagen. Und Print gibt halt nur das aus, was da auch dahinter steht, ohne sozusagen einen Return zu machen, also die Zeile wieder zu wechseln. Ja? Das kann man so wollen, kann man auch anders wollen, ist eigentlich wurscht. Ja? Und auch das ist jetzt was, was wir im Prinzip schon anfangen können zu verstehen, nämlich, was ist das hier? Ja? Naja, offensichtlich, wenn wir mal von hinten das Pferd aufzäumen, Print ist wohl eine Methode, ja? Denn das hat runde Klammern hinten dran. Ja? Und in den runden Klammern steht in dem Fall ein String. Okay? Das heißt, es ist ein Argument von der Methode, was das ist, Argument von der Methode, kriegen wir noch. Ja? Also Print ist eine Methode und hat ein Argument. Jetzt ist natürlich die Frage, Methode von was? Von welchem Objekt denn? Ja? Und die Antwort ist von dem Objekt, das out heißt. Ja? Und dieses Objekt ist in der Systemklasse drin, sozusagen. Ja? Also wir haben hier zweimal Punkte, sozusagen. Aber das nur für die, die schon ein bisschen das weiter genauer wissen wollen. Für den Moment wollen wir nur while, for und if mal betrachten. So. Also genug der Theorie, nochmal zum Programmieren. Ja? So. Wir hatten das letzte Mal angefangen und wollten die Exponentialfunktion ausrechnen. Ja? Und das war ganz klar, f von x gleich e hoch x sozusagen. Ja? Und das war Summe i gleich 0 bis unendlich x hoch i durch i Fakultät. Ja? Das ist einfach mathematisch die Exponentialreihe. Ja? Also die geht halt los mit 1 plus x plus 1/2 x Quadrat und so weiter. Ja? Und diese Exponentialreihe wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und da hatten wir das letzte Mal schon begonnen und wir haben ein bisschen mit dem Taschenrechner gekämpft. Sie erinnern sich vielleicht am Ende der letzten Stunde. Ja? Und was wir gemacht hatten, war insbesondere, wir haben hier von i gleich 0 an summiert. Ja? Also was haben wir getan? Ich habe in der Zwischenzeit, als am Ende noch Fragen waren, habe ich ein bisschen was noch geändert. Was habe ich geändert? Also Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten diesen Trick mit Static, den wir überhaupt noch nicht kapiert haben, auch noch nicht kapieren konnten. Was ich jetzt gemacht habe, ist einfach mal das, was eher in line mit dem ist, was wir schon kennen. Das heißt, also hier haben wir wieder unsere Methode, wo der Rechner einfach anfängt. Ja, die heißt halt so, interessiert uns mal für den Moment nicht. Das heißt, wenn wir hier auf dieses grüne Run drücken, dann fängt der Rechner hier quasi in der ersten Zeile an. Ja? Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe, also die Klasse heißt ja Demo. Ja? Das ist der Name der Klasse. Class Demo. Public interessiert uns für den Moment auch mal nicht. Ja? Und da habe ich mir jetzt erstmal von dieser Klasse ein Objekt erzeugt. Das heißt, Demo DD gleich New Demo. Ja, das ist praktisch dasselbe wie Maya und Willi und die Blume Horst. Da habe ich jetzt einfach ein Ding, das heißt DDD und es ist ein Objekt der Klasse Demo. Vielleicht ist es für manche ein bisschen komisch, dass man in einer Klasse auch ein Objekt der Klasse erzeugen kann. Warum nicht? Ja, geht. Und dann habe ich einfach mal hier diese Zeile, das glaube ich, ist auch recht verständlich. Wir wollen einfach testen, ob das, was wir hier nachher als Exponentialfunktion programmiert haben, auch funktioniert. Das heißt, ich habe eine Double-Variable, primitive Variable, III, mir deklariert und habe ihr gleich zugewiesen das Ergebnis von ddd.expo5.0. Das heißt, wenn ich auf dem Objekt DDD, was ich mir gerade erzeugt habe, die Methode Expo aufrufe mit dem Argument 5,0, ja, 5.0. So, und dann habe ich wieder mein System Out Printline, um mir einfach anzuschauen, was ist denn da rausgekommen. Also System Out Printline III. Okay? Und da hatten wir das letzte Mal, hatten wir das bisschen anders und hatten hier vor die Methoden static geschrieben. Das brauchen wir jetzt aber für den Moment erstmal nicht mehr. Also das ist eher sozusagen das, was wir auch kennen jetzt schon. Ja? Gut. Okay. So, jetzt hier, das ist jetzt unsere Methode und wir haben die halt irgendwie programmiert. Wie haben wir das gemacht? Also erstmal, die Methode heißt Expo und sie hat ein Argument vom Typ Double und das heißt erstmal hier x, ja, und es gibt auch wieder als Ergebnis wieder ein Double. Ja, wir hatten bei diesen Stechmethoden von den Bienen war das Ergebnis void, das heißt, die haben einfach nichts zurückgegeben. Ja, und am Ende wird auch das Resultat hier wieder zurückgegeben. Wohin zurückgegeben? Ja, an die Stelle, wo diese Methode aufgerufen wurde. Ja, okay, gut. So. Jetzt haben wir angefangen, haben gesagt, okay, wir definieren erstmal eine Variable vom Typ Double und die setzen wir auf 1. Ja? Was schon Quatsch ist, eigentlich müssten wir sie auf 1,0 setzen. Ja? So. Dann haben wir eine Variable vom Typ Double definiert, die Help heißt, setzen wir auch auf 1,0 und Help 2 auch auf 1,0. Okay, machen wir einfach mal. So. Dann der Kern dieser Methode, sehen Sie ja hier schon, war eine For-Schleife. Ja? Das heißt, im Prinzip machen wir hier nichts anderes, als zu sagen, naja, passt mal auf, liebe Leute, unendlich dauert uns ein bisschen lang. Ja? Deswegen wollen wir hier die ganze Geschichte einfach nur bis 10 laufen lassen. Und das ist für uns eine Approximation dieser Reihe, die gut genug ist. Das heißt, wir hören auf mit x hoch 10 durch 10 Fakultät. Ja? Das heißt, wir haben 11 Glieder in der Reihe und die zählen wir zusammen und das ist unsere Approximation von e hoch x. Okay? Gut. Übrigens, der Taschenrechner macht es nicht anders, kein Computer macht es anders. Ja? Im Prinzip, wenn Sie Numerik machen, müssen es halt irgendwie immer irgendwann aufhören. Gut. So, das heißt, wir wissen, wir brauchen eine For-Schleife. Das war schon mal das, was irgendwie nett ist, ja? Und das ist die For-Schleife. Und die For-Schleife, wissen wir, hat jetzt hier diese runden Klammernteile, die uns sagen, wie die Durchnudelung aussehen soll. Wir beginnen bei 0 und sagen, solange alles kleiner 11 ist, ist es okay und wir updaten es jedes Mal um 1. Also genau das, was wir haben. Und jetzt müssen wir nacheinander sozusagen diese einzelnen Reihenglieder hier ausrechnen. Ja? Das müssen wir jeweils ausrechnen und dann auch immer zusammenzählen. Ja? Und was wir tun ist, wir zählen es sukzessive zusammen. Also Stichwort Partialsumme. Ja? Das heißt, wir rechnen erst das aus. Ja? Dann zählen wir das dazu und haben ein Zwischenergebnis. Dann rechnen wir das aus und zählen es zu dem dazu, was wir hier ausgerechnet haben. Ja? Dann machen wir das nächste und zählen es zu dem dazu, was wir bis hierher ausgerechnet haben. Ja? Und so weiter. So machen wir quasi Partialsummen. Und das ist das, was hier passiert. Das heißt, also, erstmal machen wir diesen Schritt hier, um uns diese Potenzen von x auszurechnen. Ja? Das heißt, unser Help wird einfach nachher unsere x hoch i nachher enthalten. Ja? Und mit dieser Zeile kann man sich schon überlegen, ja, das ist ja auch genau der Fall. Also x hoch 0, das starten wir mit 1, mal x ist x. Ja? Wenn wir x haben und nochmal mal x machen, kriegen wir x Quadrat. Wenn wir x Quadrat haben und nochmal mal x machen, kriegen wir x hoch 3 und so weiter. Ja? Das heißt, mit der Zeile akkumulieren wir sozusagen in diesem Help immer weitere Potenzen von x. Ja? Und unser Help 2 enthält jetzt die Terme, die hier im Nenner stehen, nämlich diese Fakultätsterme. Okay? Und Fakultät ist was, was leider in Java nicht, oder was heißt leider, es ist halt in Java nicht eingebaut. Deswegen haben wir an der Stelle unterbrochen und haben gesagt, ha, wir brauchen erstmal noch eine Fakultätsfunktion oder eine Fakultätsmethode. Ja? Die funktioniert im Grunde genommen genauso wie Expo. Das heißt, die nennen wir jetzt Fakultät. Die nimmt ein Argument vom Typ Integer und gibt ein Long zurück. Ja? Warum Long? Fakultäten können schnell sehr groß werden. Ja? Deswegen machen wir auch diese Annäherung hier erstmal nur bis zum 10. Glied und nicht bis zum 500. Glied. Ja? Weil 500 Fakultät, da haben sie Schwierigkeiten, das auszurechnen. Das ist unfassbar groß schon. Ja? Deswegen macht es hier auch kein Mensch in der Numerik. Ja? Gut, wie berechnen wir jetzt die Fakultät? Naja, im Prinzip im selben Style. Also wir machen uns wieder ein Resultatsvariable. Dass die gleich heißt wie die, ja, ist überhaupt kein Problem, weil wir haben ja mal kurz angesprochen, dass Variablendeklarationen innerhalb eines Blocks lokal sind. Ja? Typischerweise in Methoden können Sie die Sachen, die Sie dort definieren, die gelten auch nur da. Ja, und das ist auch praktisch. So, also long result gleich 1. Und dann haben wir das hier jetzt zum Beispiel mal mit einer While-Schleife gemacht. Ja? Das könnten wir auch mit einer For-Schleife machen. Jetzt haben wir es einfach mal mit einer While-Schleife gemacht. Das heißt, also wir beginnen bei n und zählen sozusagen runter. Ja? Das heißt, hier machen wir immer n minus 1. Ja? Und am Anfang nehmen wir mal an, n ist 10. Was passiert dann? Wir kommen hier rein. N ist größer 1. Okay, super. Und dann machen wir Resultat. Das war 1. Ergibt sich aus Resultat mal n. Das heißt, es ist einfach 1 mal 10. Und das ist dann das, was Result ist. Und im nächsten Schleifendurchlauf ist immer noch n kleiner, das nächste, was wir machen, ist, wir dekrementieren n. Ja? Also wir zählen runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und auch 9 ist immer noch größer 1. Und dann ist Result, was ja einen momentanen Wert von 10 hat, ergibt sich aus 10 mal 9. Also Result ist danach 90. Dann wird n wieder um 1 dekrementiert. Das heißt, n ist dann 8. Gehen wir wieder rein, ist 8 noch größer 1, jo, ist der Fall. Und dann haben wir 90, ergibt sich aus 90 mal 8, können sich selber ausrechnen, Kopf rechnen, ja, und so weiter. Das heißt, so kann man die Fakultät ausrechnen. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, wir wollten erstmal diese Methode hier testen, ja, weil kann ja sein, dass die gar nicht funktioniert. Und übrigens, Hier habe ich das letzte Mal auch einen Fehler gemacht, indem ich hier von 0 summiert habe. Da kommt nämlich nicht das Richtige raus. So, also wir wollen erstmal Fakultät testen. Also gehen wir hin. Wie machen wir das? Wir definieren uns eine Variable vom Typ Double. Die nennen wir, keine Ahnung, FFF. Ja, wir könnten sie auch F nennen oder sonst was. Und was wollen wir? Wir wollen in unserem DDD-Objekt eine Fakultät aufrufen, und zwar mit einem Argument von, sagen wir mal, 5. Okay? Gut. Und dann wollen wir das auch ausgeben, unser FFF. Yep. Das mache ich einfach hier rein, weil ich faul bin. Okay? So, FFF. Jetzt speichere ich das, Control S. Ich kann auch hier auf File, Save gehen. Control S ist halt in Windows jetzt einfach der Shortcut für Save. Ja? Jetzt will ich mir das mal anschauen. Also er macht offensichtlich nachher noch andere Dinge, die interessieren mich für den Moment aber mal nicht. Ja? Gut, hier gibt's offensichtlich einen Fehler. Ja? Ah, Syntax Error, Delete Token. Ja, was habe ich hier gemacht? Ich habe aus Versehen 2 runde Klammern gemacht. Ja? Das heißt also hier am Rand, wenn es da rot ist, dann ist irgendwas falsch. Ja, bitte?
Ja, der Datentyp von dem Ergebnis von der Fakultätsmethode, der ist doch Block und nicht Double. Kann ich das
im FFF? Richtig, ja genau, richtig. Habe ich übersehen, völlig korrekt. Also erstmal korrigieren wir mal den Fehler. Ja, Sie sehen, dann wird das hier grau. Okay, und tatsächlich Fehler von mir. Das müsste eigentlich ein Long sein. Ja? Jetzt, was wäre passiert, wenn wir Double hingeschrieben hätten? Dann hätte Java eine automatische Typkonversion gemacht. Ja? Das geht ja. Ich meine, also 5 als Ganzzahl ist auch 5,000000 als Gleitkommazahl. Ja? Also geht. Aber das wollen wir eigentlich nicht machen. Datentypen wollen wir respektieren. Insofern war Ihr Hinweis spitze. Ja? Also FFF ist eigentlich ein Long. So. Gut, prima. Also auch hier wieder Control S für Speichern. Und jetzt drücken wir hier mal auf diesen lustigen Run-Button. Okay. So, was kommt raus? Okay, können wir hier mal noch mal ein bisschen größer machen. 120. Ja. Okay. 5 Fakultät ist 120, stimmt in dem Fall, ja. 120 ist tatsächlich 5 Fakultät, okay? Also wissen wir, unsere Funktion wird höchstwahrscheinlich funktionieren. An der Stelle schon mal was vielleicht ein bisschen vom Programmieren ein kleines Stückchen weggeht. Jetzt haben wir ein Stück Software geschrieben, nämlich in Gestalt dieser Fakultätsfunktion. Wir haben es mit einem Zahlenwert getestet. Ja. Frage ist, ist das klug? Antwort ist, nein, ist nicht klug, sondern typischerweise wollen Sie natürlich Ihre Geschichten mit mehreren Testfällen testen. Ja. Und da gibt es im Software Engineering auch eine ganze Disziplin, die sich nur damit beschäftigt, wie man Software systematisch testet. Ja. Und da gibt es also auch ganze Frameworks, wo man Testfälle definieren kann, die werden dann immer automatisch durchgenudelt. Und dann kann man sehen, ob das, was man macht, auch richtig ist. So. Jetzt haben wir aufgehört hier an der Stelle eigentlich, ja? Das heißt, wir haben gesagt, help soll immer hier diese Potenzen von x nachher enthalten. Und dann brauchen wir noch das Fakultät für den Nenner, ja? Gut. Das war in diesem help 2. Sorry. Okay, gut. Und das passte eigentlich. Okay. Jetzt fragt man sich natürlich, müsste man jetzt hier Fakultät eigentlich wirklich mit so einer Funktion auslagern? Oder könnten wir nicht eigentlich auch denselben Trick machen, den wir auch in der Zeile drüber gemacht haben? Ja? Weil wenn wir x hoch irgendwas ausrechnen können, dann kann man natürlich im Prinzip auch die Fakultät an der Stelle ausrechnen. Ja? Das heißt, also eine andere Möglichkeit wäre jetzt gewesen, und ich kommentiere das mal aus, Kommentare sind in Java immer irgendwas, was mit 2 solchen Slashes beginnt. Ja? Wenn man also hier 2 solche Slashes davor macht, ist es einfach ein Kommentar und damit nicht mehr, wird nicht mehr ausgeführt sozusagen. Ja? Also, da machen wir mal einen anderen Trick. Also, help 2 gleich help 2 mal i. Klappt das? Okay, was machen wir? Wir fangen also mit 1 an, ja? Und dann multiplizieren wir immer unser i drauf. Okay? So. Die geneigten Leser wissen aber schon, oha, das kann nicht funktionieren. Ja? Warum? Naja, wenn wir einmal 0 ran multiplizieren, ist das ganze Ding ja für immer 0. Ja? Im Übrigen, das sage ich auch jetzt schon, das war auch ein Fehler, den ich letztes Mal beim Programmieren gemacht hatte. Ja? Das kann natürlich so nicht funktionieren, dass wir bei 0 starten, weil wir ja, ja, das nullte Reihenglied, ja, dieses hier, im Grunde genommen, also wir machen ja 11 Reihenglieder. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja? Und das ist das nullte Reihenglied. Das ist nichts anderes als x hoch 0 durch 0 Fakultät und das ist 1. Ja? Und das hier ist nichts anderes als x hoch 1 durch 1 Fakultät. Ja, und 2 ist natürlich gleich 2 Fakultät. Ja, also im Prinzip ist es wurscht. Das heißt, das nullte Reihenglied haben wir eigentlich schon berücksichtigt, indem wir unsere Initialisierung hier schon gemacht hatten. Ja, diese ganzen Initialisierungen sind eigentlich schon das nullte Glied im Grunde genommen. Das heißt, wenn wir hier müssten wir eigentlich von 1 an anfangen und nicht von 0. Okay? Weil den nullten Fall haben wir quasi vorher schon abgedeckt. So, jetzt können wir im Prinzip den gleichen Trick hier auch wieder machen. Ja? Und was wir dann nur noch machen müssen am Ende, ist hier unser Resultat updaten. Das heißt, diese Partialsummen immer aufaddieren. Bei jedem Schleifendurchlauf. Okay? Also Result ergibt sich aus Result plus Zähler, help, was unsere x hoch i enthält, und help 2, was dann unsere Fakultäten enthält. Ja? Okay, so. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Ja? Und dann schauen wir uns das mal an. Wenn ich jetzt wissen will, okay, gut, das war mein Ansatz vorher. Ja? Warum ist der denn schlechter, als wenn ich das irgendwie so mache? Okay. Naja, gut, die Antwort ist, es ist deswegen schlechter, weil ich ja sozusagen immer wieder Dinge von Neuem berechne. Ja? Also, wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, was passiert, wenn wir im fünften Glied sind. Ja? Im fünften Glied müssen wir 1 durch 5 Fakultät berechnen. Ja? Und im sechsten Glied irgendwann 1 durch 6 Fakultät. Wenn wir das mit unserer Fakultätsmethode machen, was macht die? Na, die fängt an, ja. 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1, fertig, ja. So, was macht das Ding? Okay, 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1, ja. Wir wissen doch aber schon, was das ist. Haben wir doch gerade vorher ausgerechnet, ja. Müssen doch eigentlich nur 6 ran multiplizieren. Das heißt im Prinzip, wenn wir die Fakultätsfunktion nehmen, dann machen wir viele Dinge ganz oft, was eigentlich sinnlos ist, ja, weil wir ja schon wissen, was das ist. Also probieren wir das jetzt mal damit. Und um das zu kontrollieren, ob wir hier richtig liegen, mache ich hier nochmal eine Ausgabe. System.out.println und will hier, mein help 2 mir in jedem Schritt ausgeben lassen, ja? So. Machen wir mal. Okay? Und vielleicht machen wir, um das zu unterscheiden, auch noch so ein Ampersand davor. Okay? So, hep. Gut. Jetzt speichern wir das wieder, lassen es mal laufen. So, was ist jetzt hier rausgekommen? Na, komm. So, das hier ist rausgekommen. Okay? Gut. Also, wir haben offensichtlich hier jetzt also zuerst mal die 120, die wir hier von dieser Ausgabezeile haben. Und dann haben wir ganz oft die Zwischenergebnisse hier, die wir hier uns mit diesem Help 2 erzeugt haben. auch wieder drin. Ja? Gut. Also 1, 2, 6 und so weiter. Ja? Gut. Das scheint zu stimmen, ja, weil bei der fünften Stelle haben wir die 120 und so weiter. Und das hier müsste eigentlich gleich 10 Fakultät sein. Jetzt probieren wir nochmal, ob wir den Windows-Taschenrechner mal doch zur Mitarbeit überzeugen können. 10 Fakultät, tatsächlich. 362.000, nein, Quatsch. 3.628.800. Ja? Wir sehen, die Zahlen werden schnell größer. Okay? Und zwar eigentlich überexponentiell schnell größer. Fakultät, es hat also ein extrem aggressives Wachstum. Gut, prima. Und das Ergebnis ist jetzt offensichtlich, und das ist das, was wir hier in der Zeile hier haben. Ja? Das ist wohl das Ergebnis von E hoch 5. Ja? Weil das ist das, was wir hier ausgeben. So, jetzt probieren wir das nochmal und ich habe irgendwie gesehen, okay, mit Inf, ja, kann man statt dem ln hier ein e hoch x haben, Halleluja. Ja, also, machen wir mal 5, e hoch x, tatsächlich, ja, so, 148,41, ja, und wir haben hier 146 raus, ja, so, haben wir jetzt was falsch gemacht? Nee, wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben einfach nur eine bisschen primitivere Approximation als der Taschenrechner. Ja? Jetzt gehen wir mal hin und sagen, okay, gut, der Taschenrechner hat wohl ein paar mehr von diesen Partialsummen zusammengezählt, um ein noch genaueres Ergebnis zu kriegen. Gehen wir doch hier mal hin und machen das Ganze bis 20, ja, statt bis 10. Control S, Run, ja, so. Und jetzt, die Zahlen werden unfassbar schnell größer. Wir sind hier, also 20 Fakultät ist schon 2 × 10·18. Ja? Aber das Ergebnis ist offensichtlich genauer. Ja? Wenn wir jetzt mal vergleichen, also das ist das, was wir hier rauskriegen, 413147 und hier 413159. Ja? Das heißt also, der Taschenrechner nimmt quasi noch mehr Iterationen. Probieren wir, ob wir das auch noch hinkriegen. Gehen wir hier nochmal hoch bis 30. Ja, gut. Und hoffen mal, dass das alles noch klappt. Dann vergleichen wir hier mal nochmal. Okay, 5, 9, 1, 0, 2, 5, 7. Ja, also bis hierher stimmt es jetzt plötzlich. Ja, und wir wissen es nicht. Vielleicht sind wir jetzt auch besser als der Taschenrechner bereits. Ja. Weil ich keine Ahnung habe, wie viele Iterationen der Windows-Taschenrechner jetzt nimmt, um E hoch X auszurechnen. Keine Ahnung. 19, 18, 24, nee, also mehr als 20 müssen es ja sein. Könnte auch 25 sein, könnte auch 35 sein, ich weiß es nicht. Ja? Wenn Sie sich jetzt fragen, naja, um Gottes Willen, woher soll ich denn wissen, wie viele ich jetzt machen muss? Ja? Antwort, das ist ein ganzes Gebiet in der Mathematik, das sich mit solchen Fragen beschäftigt, nämlich numerische Mathematik oder halt auch in der Informatik, die machen auch Numerik. Ja? Da kann man sich dann zum Beispiel ausrechnen, wie viel von diesen Potenzreihengliedern soll ich denn addieren, was für Genauigkeiten habe ich und so weiter und so fort. Herr Schlichter hat Ihnen ja auch, glaube ich, erklärt, wie man Gleitkommazahlen im Rechner überhaupt darstellt. Also ganze Zahlen sind ja relativ einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kann man auch als Binärzahlen schön abspeichern. Bang, das ist es. Ja. Bei reellen Zahlen ist das Ganze schon ein bisschen komplizierter. Da gibt es halt einen entsprechenden Standard dafür. Und der hat halt, sagen wir mal, relativ seltsame Genauigkeiten. Also manchmal ist er genauer, manchmal weniger genau. Das ist halt so, im Rechner ist nicht reine Mathematik, sondern im Rechner ist immer Numerik. Okay? Gut. Also das war das, was wir hier gemacht haben. Und jetzt probieren wir mal, ob mit der Fakultät dasselbe rauskommt. Ja? Dann machen wir einfach, ersetzen wir sozusagen die Zeile, indem wir diesen Kommentar entfernen und hier wieder in einen Kommentar umwandeln. Ja? Dann machen wir eigentlich genau dasselbe, nur halt mit dieser umständlicheren Sache. Gut, die Zahlen stimmen nicht, weil diese Ausgabe natürlich nicht ihren Zweck erfüllt. Ja? Und wir sehen, oha, da scheint also auch noch irgendwas nicht ganz zu funktionieren. Ja? Warum scheint denn das nicht zu funktionieren? Nochmal durchnudeln. Hier kommt 7,2 raus. Naja, warum? Die Fakultät ist doch richtig. Ja? Okay, 31 Fakultät. Wir haben hier in Long. Ach ja, genau. Das kann natürlich so nicht funktionieren. Warum? Naja, aus folgendem Grund. Ja, wir haben ja Fakultät. I gibt uns ja ein Long zurück. Okay? So, jetzt haben wir hier Help 2, ist aber ein Double. Okay? Also müssen wir hier nochmal eine explizite Umwandlung machen in Double. Das macht man hier auf diese Weise. Muss man sich jetzt nicht merken. Ich wollte nur demonstrieren, dass es auf die andere Art auch geht. Ups, klappt immer noch nicht. Woran kann denn das liegen? Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch und das ist übrigens durchaus typisch, aber typisch beim Programmieren. Ja? Also Sie haben jetzt irgendwas gefunden, was jetzt irgendwie inkonsistent ist. Vorher ja, hatten wir das mit der Sache, hat irgendwie funktioniert. Ja? Jetzt machen wir es auf die umständlichere Weise, scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Okay? So, haben Sie eine Vermutung, warum es nicht funktioniert? Okay. Bingo. Sehr schön. Genau. Ja. Das ist es, ja. Wir haben das I auf 1 umgestellt. Das heißt, im Grunde genommen, ja, aber doch nicht so Bingo. Wenn wir jetzt I minus 1 hier hinschreiben würden, würde das funktionieren. 1 Fakultät I durch 1. Nö, es müsste so aber eigentlich auch gehen. X durch 1. Es müsste eigentlich auch gehen, oder? Oder wo wäre die Korrektur?
Ja, vorher hat er bei 0.
Ja, gut, wir haben es hier umgestellt. Das war sowieso falsch. Ja? Das haben wir korrigiert. Aber an sich müsste das ja trotzdem jetzt hier richtig sein. Also es leuchtet mir nicht ein. Ich meine, wir können es natürlich ausprobieren, was passiert, wenn wir hier I minus 1 schreiben. Kommt auch nicht das Richtige raus. Ja? Ich weiß es nicht. Ja? Also das ist so ein typischer Fall, keine Ahnung, jetzt wenn Sie hier vor 50 Leuten stehen und alle glotzen Sie an sozusagen, Sie sollen irgendwas mit dem Gehirn lösen, klappt nicht. Klappt übrigens auch manchmal nicht, wenn Sie allein vor dem Rechner sitzen. Also geht schon so, ja. Da muss man halt einfach nachdenken und ausprobieren. Vielleicht kommen wir am Ende der Stunde noch drauf, was hier falsch gelaufen ist. Wichtig war aber, das hier hat doch funktioniert. Und da waren wir doch schon glücklich. Ja? Also das funktioniert auf jeden Fall. So, jetzt können wir natürlich uns überlegen, was können wir denn noch machen? Ja, mit dieser ganzen lustigen Geschichte. Ja. Also, was wir jetzt auf jeden Fall auch schon können, denke ich mal, ist eine Funktion, die uns die Potenz ausrechnet. Einfach x hoch n. Ja. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ja. X hoch n. Ja. Nennen wir sie Power. Und die nimmt wieder ein Double-Argument. Ja. X und dann brauchen wir natürlich noch irgendwas x hoch irgendwas. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das sollte jetzt auch ein Double sein und da kann ich x hoch y ausrechnen. Ja, da müssen wir noch mal ein bisschen mehr nachdenken, weil Sie wissen ja, wenn Sie reelle Exponenten haben, dann, also x hoch ein Drittel zum Beispiel, ist ja die dritte Wurzel aus. Ja? Das heißt, da bräuchten wir wieder ein etwas anderes numerisches Verfahren. Deswegen nehmen wir hier einfach mal ein Integer. Ja? Also x hoch 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Damit wir es uns ein bisschen leichter machen. So, hepp. Gut, schön hinscrollen. Vielen Dank. Also, machen wir genau den gleichen Kram wie sonst auch. Nehmen wir uns also ein Double. Ja? Und das nennen wir wieder Result. Das müssen wir aber nicht Result nennen. Ja? diese ganzen englischen Bezeichnungen sind nicht jetzt deswegen Englisch, damit sie der Rechner besser versteht. Sie sind Englisch, damit alle Programmierer auf der Welt es verstehen. Ja, das Ding wäre genauso gut, wenn wir hier sowas schreiben würden. Ja, wir können uns unsere Variablennamen frei aussuchen. Das ist völlig wurscht. Wichtig ist nur, nachher soll das Ganze auch lesbar sein. Okay? Gut, wir starten hier wieder von 1. Ja? Genau, und das ist das, was wir eigentlich wollen. Okay. So. Und wir wissen auch schon, am Ende müssen wir unser Double zurückgeben, dahin, wo wir aufgerufen wurden. So. Okay, jetzt programmieren wir es doch einfach mal, ja? So. Also hier haben wir für die Fakultät haben wir eine While-Schleife genommen. Wir könnten die Fakultät eben auch mit einer For-Schleife machen. Und wir wissen ja schon, wenn wir x hoch n, also x hoch 10, x hoch 50 und so weiter ausrechnen wollen, dann wissen wir, wie oft wir das machen. Also machen wir wieder eine For-Schleife, ja? For. So. Und jetzt machen wir eine Zählvariable. Int i gleich. So, 0 ist schon wieder falsch, das wissen wir vom letzten Mal. Lassen wir es mal von 1 anlaufen. Ja? So, und jetzt brauchen wir natürlich i, kleiner gleich m zum Beispiel könnten wir machen, oder wir könnten auch kleiner m plus 1 machen. Sorry, n, m kennt er nicht. Ja? Das heißt, wenn wir, das ist ja die Abbruchbedingung, ja? Solange das gilt, nudeln wir weiter. Das heißt, wir wollen ja mit n aufhören und nicht mit n minus 1. Also können wir das im Grunde so machen. Ja? Und wir müssen unser i wie üblich erhöhen. Ja? So. Dann machen wir die geschweiften Klammern. So, was machen wir jetzt hier drin? Naja, gut, wir machen einfach unser Result. Das müssen wir offensichtlich sukzessive mit x multiplizieren, ja, um diese Potenzen von x zu kriegen. So, das ist es. Return double ist natürlich Unsinn. Return result, ja. Das ist das, was wir wollen. Und das hier ist jetzt unsere Methode, mit der wir x hoch irgendwas ausrechnen können. Okay? Gut. Auch die wollen wir wieder testen. Machen wir das hier. So. Also, double. Oder machen wir es einfach gleich mit Literalwerten. Ja. Machen wir also ein Zwischenergebnis double ggg. Gut, wir wollen jetzt aufrufen ddd.power. Und zwar von was? Jetzt haben wir offensichtlich zwei Argumente, ja, nämlich x und n. Gut, dann denken wir uns halt irgendwelche Werte aus. Sagen wir mal 2 hoch 10, ja, weil das wissen wir schon, was da rauskommt. Und das müssen wir jetzt auch wieder ausgeben. Na. Komm. Ich bin immer faul und kopiere das einfach. Ja, so. Jetzt schauen wir mal, was hier rauskommt. Gut, also das Ergebnis ist hier unten 1024,0. Stimmt, ja, denn 2 hoch 10 ist 1024. Ja? Also auf die Art kann man sich jetzt diese Geschichten hier zusammenbauen. Ja. Und wir können das Ganze jetzt eben auch noch weiter treiben. Nehmen wir mal an, wir wollten uns ein Vektorprodukt ausrechnen. Ja? Sorry, nicht ein Vektorprodukt, ein Skalarprodukt. So. Was ist ein Skalarprodukt? Klar, weiß man vielleicht noch. Also wir haben einen Vektor A und haben einen Vektor B. Ja? Also A ist aus Rn und B ist auch aus R hoch N, ja. Dann ist A mal B, das innere Produkt, ist gerade Summe I gleich 1 bis N, AI mal BI, ja. Das ist das ganz normale innere Produkt. So. Jetzt erste Beobachtung. Das hier ist ein Vektor, ja. Also Beispiel, für A wäre jetzt, was weiß ich, 1, 5, 3, 2,7, 8 und so weiter. So viele Zahlen halt, wie wir hier n haben. Wenn n gleich 10 ist, sind es 10 Zahlen in dem Tupel, in dem Vektor. Das ist ein geordnetes Tupel. Okay? Für solche Fälle haben wir schon was wir hier benutzen können, nämlich unsere Arrays. Okay? Also benutzen wir doch schon mal die Arrays. Gut. Also, was wissen wir denn? Wir wissen, bei diesem inneren Produkt kommt eine Zahl raus. Deswegen heißt es ja auch Skalarprodukt. Okay? Also, wenn wir uns eine Funktion bauen wollen oder eine Methode, die das macht, ja, wissen wir brauchen wieder ein Double als Rückgabewert. Gut, und dann haben wir die Funktion, die nennen wir halt, was weiß ich, dot product oder nennen wir es inner product. Ja, wir können es auch scalar product nennen, was auch immer. Und Sie sehen jetzt hier schon, wie ich das mache. Wenn ich komplexere Namen habe, die aus mehreren Wörtern bestehen, dann klebt man die so aneinander und macht die inneren Wörter immer mit einem Großbuchstaben. Ja. Auf die Weise kann man recht gut lesbare Variablennamen erzeugen. Gut, wir wissen wieder, wir brauchen hier runde Klammern. Da muss jetzt irgendwas her, ja, als Ergebnis. Bevor wir das machen, machen wir schon mal unsere Anführungszeichen, unsere geschweiften Klammern. Ja. Was muss denn jetzt hier rein? Also offensichtlich, wenn das aus Rn ist, ist es ein Array von Doubles. Ja. Und das macht man so, dass man sagt, Double, okay, und das ist unser A. Ja. Dann haben wir noch ein zweites Array von Double. Hat die Klammer schon gemacht, und das ist unser B. Ja. Das sind jetzt unsere Argumente, die wir hier haben. Also ein reellwertiges Array mit dem Namen A, ja, und ein reellwertiges Array mit dem Namen B. Okay, so. Auch hier der übliche Krempel. Double result gleich. Und jetzt kann man es meinetwegen initialisieren mit 0. Ist auch egal. In dem Fall mal. Und dann brauchen wir nachher noch ein return result. Okay. Und dazwischen muss irgendwas geschehen. Naja, was muss geschehen? Wir müssen einfach Dinge tun. Wir müssen, genau wie bei der Exponentialfunktion, diese partiellen Elemente immer aufaddieren. Und wir müssen sie jeweils berechnen. Ja? Also brauchen wir doch eine Vorschleife. Okay? Gut. Also, bauen wir uns unsere Vorschleife. So, for. Gut, wir beginnen wieder wie üblich. Int i gleich 0. Ja? So, und jetzt i kleiner was? Ja? Was ist denn die Abbruchbedingung? Wie oft müssen wir sie denn durchnudeln? Na, die Antwort ist, wir müssen die Schleife n mal durchnudeln. Nicht n plus 1, weil wir von 1 an starten. Ja? Von 0 an zu starten, naja gut, das ist jetzt eben so die interessante Frage. Ja? Also, mathematisch würden Sie eigentlich Vektoren immer so durchnummerieren, dass Sie sagen, das ist a1, das ist a2, das ist a3 und so weiter. Und nehmen wir mal an, wir hätten nur 4 Elemente, dann ist das hier ist A4, ja, und dann ist das A5, ja, also n ist hier gleich 5. Das ist Mathematik, ja. In Java wissen wir aber, wir nummerieren die Arrays einfach von 0 an, ja. Das heißt, wenn wir was haben, double a, ja, und dann könnte A zum Beispiel sowas sein wie ja ein Array, was sozusagen besteht aus wieder diesem gleichen Kram, ja, 1, 5 und so weiter. Und das ist aber unser Element A0 in eckigen Klammern. Das heißt, wir zählen in Java immer von 0 an A1. Das heißt, im Grunde genommen in der Java-Notation wäre I gleich 0 bis N minus 1. Ja, also das letzte ist hier eine 8 und das wäre sozusagen unser A4. Ja? Und das ist das fünfte Element in dem Array, weil wir von 0 an gezählt haben. Okay? Das behalten wir mal im Hinterkopf jetzt für den Moment. Okay, Gut. Dot Product. Also, wir müssen aber uns trotzdem überlegen, was wir hier wollen. Naja, wie oft müssen wir die Schleife durchnudeln? Auch wenn wir die Array-Indizierung haben, ist eigentlich egal. Wir müssen 5 Reihenglieder in dem Beispiel aufaddieren. Das heißt, wir müssen 5-mal irgendwas machen. Jetzt ist es aber so, dass wir die Methode ja allgemein geschrieben haben. Das heißt, wir wollen hier nicht nur 5er-Vektoren haben, sondern da können Arrays jeder Länge drinstehen. Ja? Also müssen wir uns doch jetzt überlegen, wie kommen wir denn an die Länge ran? Das hatten wir, als wir Arrays durchgenommen haben, dass nämlich jedes Array ein Feld Length hat, wo einfach seine Länge drinsteht. Ja? Das ist nett. Jetzt nehme ich hier mal A, okay, weil ich könnte genauso B nehmen, weil die sollen ja die gleiche Länge haben. Was wir hier schon sehen ist, naja, so ganz robust scheint der Code nicht zu sein, weil wenn wir ein 5er Array A reingeben, aber ein 200er Array B, klappt das? Naja, gut, dann werden halt die ersten 5 von B genommen, aber irgendwie so richtig ist es noch nicht. Also das heißt, für einen richtigen Code in der Mathe-Library müssten wir wesentlich mehr Bedingungen testen. Also wir müssten erst testen, ob die Länge von A gleich der Länge von B ist, sonst geben wir einen Fehler aus, ja, und so weiter und so fort. Machen wir jetzt hier mal nicht. Die Welt, denken wir mal, ist ein guter Ort. Also I++. Das ist das, was wir wollen. So, wieder geschweifte Klammern. Okay, so. Und was wir jetzt machen ist, wir addieren einfach nach und nach diese Dinge. Jetzt nochmal zu der Indizierung. Wir gehen von 0 an und die Weitermachbedingung ist, dass I immer kleiner als A-Length sein soll. Wenn A-Length gleich 5 ist, ja, dann ist die Bedingung I kleiner 5. I geht von 0 an und I wird immer um 1 erhöht, I kleiner 5. Das heißt, wir gehen 5-mal durch diese Schleife durch. Wir starten ja von 0. Okay? So. Und was wir hier einfach nur machen müssen, ist genau wie vorher, diese Partialsummen aufaddieren. Ja? Result plus. So, und jetzt, wie greifen wir auf die einzelnen Elemente von A zu? Naja, mit diesen eckigen Klammern. Ja? Also A von I, ja? Also das ith Element des Arrays von A, also das ith Element des Arrays A, so, mal das ith Element des Arrays B. Ja? Gut. Das ist es. Ja? Also das ist eine Methode, die uns das Skalarprodukt ausrechnet. So, müssen wir auch testen, genau wie unsere vorherigen, testen wir sie mal. Ja? Also, und um das zu testen, machen wir das einfach mal. Okay, gut. So, also, dann haben wir also ein Double. Gut, und das ist unser, keine Ahnung, First Vector. Gut. Jetzt, wie initialisiert man Arrays? Gut, man kann sie selber in einer Vorschleife initialisieren. Ja, man kann aber auch, und das ist einfach in Java so, mit solchen geschweiften Klammern die Sache initialisieren. Also 1,0, 2,0 und 3,0. Also, wir haben dreidimensionale Vektoren. Okay? So. Und jetzt machen wir unseren Second Vector und den initialisieren wir auch damit. Second Vector, ja. Der soll meinetwegen umgekehrt hier 3, 2, 1 haben. Ja. Da wissen wir schon, was beim Skalarprodukt rauskommt, nämlich 10. Ja. Das kommt halt raus. Okay, 1 mal 3 plus 2 mal 2 plus 1 mal 3 gibt 10. Also probieren wir es schon aus, indem wir halt genau das machen jetzt. So, wieder eine Variable erzeugt. Gleich. So, DDD, Punkt. Und jetzt haben wir das Inner Product. Oder wie haben wir das Ding genannt? Inner Product. Ja, okay, tatsächlich. DDD. Inner Product. So, und von was jetzt? Ja, von A und B. Okay. So. Das ist es. So, jetzt schauen wir mal, warum klappt es nicht? Ah ja, genau, A und B, Unsinn. Wir haben First und Second Vector genannt. Ja. Aber es ist eine ganz gute Geschichte, warum ich jetzt A und B geschrieben habe, werden wir jetzt auch gleich nochmal uns überlegen, was mir hier für einen Gedankenfehler passiert ist. Erstmal checken, ob die Methode funktioniert. System out println. So, und dann haben wir Okay. Control S. Durchlaufen. 10. Ja, kommt offensichtlich raus. So. Jetzt, hier hatte ich ja A und B geschrieben. Ja. Warum? Naja, das hatte ich noch im Kopf vom Programmieren. Ja. Hier A und B. Jetzt, hier heißen die Dinge aber First Vector und Second Vector. Ja. Was wir hier schon sehen ist, die Art, wie in Java Variablen übergeben werden, nämlich wir haben ja ein Array, was First Vector heißt. Ja? Und das genauso wie wir ein Array haben, was Second Vector heißt. Das haben wir uns gebaut, Halleluja, so ist es halt. Ja? Und das übergeben wir jetzt dieser Methode, ja? Nämlich an der Stelle. So. Das heißt, wir wissen ja, Arrays sind Referenzvariablen oder sind Referenztypen. Das heißt, First Vector zeigt auf das Array, wo dann die drei Zahlen drinstehen. Gut. Genau wie Second Vector auf das Array zeigt, wo die anderen drei Zahlen drinstehen. So. Und das übergeben wir jetzt. Ja? Das heißt, einfach nur so ein Namen, der auf eine Menge von Speicherzellen zeigt. Okay? Und das übergeben wir jetzt an diese Methode. Jetzt in dieser Methode, ja, sprechen wir dasselbe Ding, was uns hier übergeben wird, einfach mit dem Namen A an oder dem Variablennamen A. Ja? Und das ist eigentlich nicht verwunderlich, denn wir hatten ja schon öfter bei unseren Programmierbeispielen den Umstand, dass eine Variable von irgendeinem Typ auf das gleiche Ding zeigen, zwei Variablen auf das gleiche Ding zeigen können. Ja? Beispiel waren immer unsere Telefonnummern. Ja? Mensch ist ein komplexes Objekt und hat aber eine Telefonnummer, die auf ihn zeigt. Und über die Telefonnummer kann man mit dem Punktoperator an die Verhaltensweisen rankommen. Ja? Jetzt hat aber natürlich, manche von Ihnen haben zwei Telefonnummern. Also zum Beispiel eine Festnetznummer und eine Handynummer. Das sind einfach nur zwei Namen für das gleiche Ding, nämlich sie selbst. Okay? Quasi. Zwei Dinge, die auf sie zeigen. Und das ist hier im Prinzip dasselbe. Also A ist jetzt halt in dem Scope dieser Funktion das, was jetzt hier rein übergeben wird. Und das nennen wir in der Funktion einfach A. Ja? Und das ist das, was hier passiert. Nichts weiter. Okay? Gut. Frage. Das tue ich ja. Also die Frage war, muss ich denn das nicht irgendwo definieren, dass A First Vector und B Second Vector ist? Warum ist es nicht umgekehrt? Ich muss dann dem armen Rechner das sagen. Ja, das ist doch die Sache. Und ich sage es ja dem armen Rechner, nämlich hier oben. Ja, denn ich sage ihm, das Erste, was du an diese Methode übergibst, ist das, was ich hier gerade First Vector nenne, und was auf diese drei Zahlen zeigt. Und das Zweite, was ich an die Methode übergebe, ist das, was ich hier gerade Second Vector nenne, was auf die anderen drei Zahlen zeigt. Ich habe ja die Reihenfolge genauso festgelegt. Ja? Und die Reihenfolge spielt ja eine Rolle. Also ob ich jetzt A zuerst und dann B oder B und A, das ist was anderes. Okay?
Wenn ich das jetzt übertragen würde auf das Spiel,
ja.
Dann irgendwo anders auch wieder einen ganz anderen Namen geben, aber das geht ja nach der Reihenfolge.
Naja, also das ist was anderes schlichtweg. Also die Frage war, wenn ich jetzt bei den Bienen, ja, wir haben ja mehrere Bienen definiert, ja, Maya und Willi zum Beispiel, okay? Wir können jetzt aber auch den Trick machen und können uns eine Biene definieren, ja, die können wir Biene 0 nennen und dann können wir Biene Maya und Biene Willi und die können wir auf das Objekt setzen, was wir kreiert haben mit Biene 0. Dann haben wir für Biene 0 quasi drei Namen. Biene 0, Maya und Willi. Wir haben aber nur ein Objekt. Ja? Ich könnte auch noch fünf Namen dafür erfinden. Zeigen alle auf das gleiche Ding. Ist ja kein Problem. Ich kann dann auch wieder hingehen und sagen, gut, ich habe jetzt drei Namen. Biene 0, Maya und Willi. Die zeigen alle auf das gleiche Bienenobjekt. Jetzt will ich aber, dass der Willi ein eigenes Bienenobjekt kriegt oder auf ein eigenes Bienenobjekt. Muss ich nur sagen, Willi gleich New Bee. Ja? Dann zeigen immer noch Biene 0 und Maya auf das Objekt, aber Willi zeigt auf ein eigenes, ein neues, was ich ja gerade gemacht habe. Okay? Also das ist durchaus möglich. Gut, also das ist so ein bisschen das, wie wir das Ganze hier verwursteln wollen. Jetzt kann man natürlich einwenden, ja, lieber Kro, schön und gut, Return ist wohl irgendwie intuitiv so, dass wir, ja, kapieren wir schon, aber irgendwie hast du das doch alles noch gar nicht genau erklärt. Genau, und das kommt jetzt. Bevor das kommt, schauen wir uns mal an, was denn hier Schritt für Schritt passiert, um Ihnen das einfach nochmal klar zu machen. Und das machen wir einfach mal hier an diesem ersten Beispiel, an dem Fakultätsbeispiel. Ja? Und da mache ich jetzt mal was Folgendes, habe ich jetzt nicht unbedingt vorbereitet, sollte aber irgendwie funktionieren. Gut. Toggle Breakpoint. Und unsere Fakultätsmethode war ja hier unten, dieser Burschi. Ja? Dann, ja, hier brauche ich eigentlich gar keinen Breakpoint. So. Schauen wir mal, was passiert. Was ich jetzt mache, ist, ich schmeiße mal statt dem Run hier den Debugger an. Ja? Jetzt kann man sich fragen, Kro, jetzt mal ganz ruhig, was soll denn das jetzt hier mit dem Käfer und hast jetzt völlig irgendwie den Verstand verloren? Naja, ein Bug, das kennt man, wer weiß nicht, was ein Bug ist in einem Computerprogramm? Okay. Wer weiß nicht, warum die Bugs Bugs heißen? Also doch einige. Gut, also ein Bug ist ein Fehler, ja? Und die heißen Bug, also Bug heißt ja Käfer, weil offensichtlich mal irgendwann in den Anfangstagen mit Lochkarten, ich glaube es war bei IBM, irgendwelche Teams ganz verzweifelten Fehler gesucht haben und ihn nicht gefunden haben. Und es war halt deswegen, weil irgendwo in dem Computer, der ja noch geil mit Röhren und so ein Quatsch funktioniert hat, halt tatsächlich irgendwo ein Käfer saß, leicht verschmort. Nehme ich an, aber der hat halt irgendwie Ärger gemacht. Deswegen heißen die Dinger Bugs. Jetzt gibt es hier diesen Debug-Modus, in dem man sein Programm Zeile für Zeile durchgehen kann. Und ich zeige Ihnen jetzt einfach mal, was passiert, wenn wir das Ding tatsächlich mal Zeile für Zeile ausführen. Ja? Und das ist jetzt hier dieser lustige Debug-Modus. So, also Sie konzentrieren sich jetzt mal nur auf dieses Fensterchen hier. Ja? So, wir haben offensichtlich, weil wir hier einen sogenannten Breakpoint gesetzt haben, hatte das Programm einfach hier an der Stelle angehalten. Okay? Und da ist jetzt noch überhaupt nichts passiert. Okay? Jetzt kann ich hier einfach durchsteppen, was passiert. Okay? Also, die erste Zeile ist gerade ausgeführt. Das heißt, DDD ist eine Variable, die hier lokal vorhanden ist und die zeigt auf ein Demo-Objekt. Ja? Das ist ja auch genau das, was diese Zeile hier gemacht hat. So, jetzt stehen wir am Anfang der nächsten Zeile. Okay? Und was wir jetzt machen ist, wir springen nicht drüber, sondern wir springen jetzt mal rein. Ja? Das heißt, wir springen in die Methode rein. Okay? Das heißt, was jetzt passiert ist, wir scrollen nochmal hoch. Ja? Wir haben diese Zeile ausgeführt. Was er erstmal gemacht hat, er hat eine Variable longFFF gemacht. Und dann ist er jetzt hier aber schon in diese Methode reingesprungen. Okay? Das heißt, wir befinden uns jetzt im Kontrollfluss hier in der ersten, in der ersten Zeile unserer Fakultätsmethode. Ja? Weil da sind wir von Main jetzt durch den Aufruf einfach reingesprungen. Okay? Jetzt kann ich also schauen. Jetzt haben wir also n als Variable. Das ist das, was wir hier als Resultat haben. Und es hat schon den Wert 5. Ja? Warum? Weil wir hier oben diese 5 auch übergeben haben als n. Ja? Das heißt, jetzt hier in dem lokalen Scope dieser Methode haben wir eine Variable, die n heißt und 5 hat als Wert und die können wir auch benutzen. So, jetzt haben wir hier mit der Zeile longResult gleich 1 eine neue primitive Variable erzeugt, die den Wert 1 hat. So, und jetzt springen wir in die While-Schleife. Ja? Offensichtlich ist 5 größer 1, deswegen fangen wir in der While-Schleife an mit der ersten Zeile. Und Result wird jetzt auf Result mal 5 gesetzt, also auf 5. Das ist das, was hier oben gerade in Gelb ist. Gelb heißt, es hat sich was geändert. Ja? Und dann wird n auch von 5 auf 4 gesetzt. Ja? Jetzt sind wir, haben Sie bemerkt, schwupp, wieder hier zu der While-Schleife zurückgesprungen. Okay, gut. 4 ist immer noch größer 1, also machen wir das Gleiche weiter. Ja? Und Sie sehen, was hier jetzt passiert, Schritt für Schritt nudeln wir hier durch. Ja? Jetzt ist n nur noch 1. Ja? Und 1 ist nicht mehr größer 1. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich hierhin springen. Also das heißt, der Block wird nicht mehr ausgeführt. Und diese Zeile return result, result hat jetzt den korrekten Wert, 120. Wenn ich jetzt nochmal einen Schritt weiter springe, springen wir einfach hier in diese Zeile wieder zurück. Okay? Das heißt, und jetzt geht das Ganze sequenziell mit dem Programmieren weiter. Ja? Hep, hep und so weiter. Schritt, Schritt, Schritt. Und das heißt, diese Schleifen, for, while, if und aber auch das return zum Beispiel, die lassen den Kontrollfluss an bestimmte Stellen springen. Und das sind genau die man eigentlich auch erwartet. Ich rufe die Methode auf. Das heißt, ich fange einfach an der ersten Zeile von der Methode an. Und dann nudel ich die durch. Da war jetzt halt eine While-Schleife. Fertig, hepp, zurück. Ja? Und das ist vielleicht ganz nützlich, um sich das vorzustellen, wie das geht. Ja? Und ich kann jetzt auch in meine Exponentialfunktion reinspringen, sozusagen. Ja? Und da bin ich jetzt hier in der Exponentialfunktion. Hepp, 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 hepp. So rechnet der Computer, Schritt für Schritt. Ja? So lange, bis ich fertig bin. Und das dauert jetzt halt eine ganze Menge, weil ich das 30 Mal machen muss. Ja? Und Sie sehen, die Zahlen ändern sich hier hinten jetzt nur noch in Nachkommastellen. Ja? Das sind die wir einfach gemacht haben, um immer besser zu werden, ja? uns immer mehr anzunähern. Sie sehen, Result ändert sich nur noch in Nachkommastellen. So, schwupp, jetzt war ich eins zu schnell, jetzt sind wir wieder mit unserem Ergebnis hierher gesprungen und haben schon eine Zeile weitergemacht, habe ich zu schnell auf Weiter gedrückt. Ja? Und das so können Sie praktisch das Programm Schritt für Schritt ausführen lassen, wenn Sie das wollen. Das heißt, einfach statt auf Run auf den Käfer drücken, ja? Und vorher so einen Breakpunkt setzen. Das nur nochmal zur Verdeutlichung, so läuft das Ganze. Okay, gut. Jetzt kann man ja, wie gesagt, nochmal den Vorwurf sich anschauen. Ja, Groh, schön hier. Erklär doch nochmal genauer, was du eigentlich hier hast. Ja? Und das machen wir jetzt hier ab hier nochmal einen Tacken genauer. Ja? Das heißt, wir kehren jetzt einfach wieder an den Anfang zurück, ja, und schauen uns nochmal viel genauer an, was bedeuten denn jetzt die Punkte und was sind Argumente und was ist denn das eigentlich alles ganz genau? So, Frage? Okay, gut. Okay. So. Okay, so. Ja. Ja. So, also die Frage war, Also es waren eigentlich zwei Fragen. Die Frage war, ich habe hier 5,0 hinten hingeschrieben. Hätte ich mir nicht auch eine Double-Variable Horst machen können, die ich auf 5 setze, also Double Horst gleich 5,0 Strichpunkt, und hätte dann in der nächsten Zeile geschrieben, Double II ergibt sich aus DD.expo von Horst. Ja? Antwort ist selbstverständlich. Ja? Ist genau dasselbe. Ja? Zweite Frage war, warum, also 5 ist praktisch ein Literalwert, eine Konstante in dem Fall. Ja? Und wir unterscheiden aber nicht, also der Ausdruck 5,0 wird zum Wert 5,0 evaluiert. Der Ausdruck Horst wird zum Wert 5,0 evaluiert. Der Ausdruck Horst plus 10 wird zum Wert 15 evaluiert. Und an die Stelle wird nur ein Wert praktisch übergeben, wenn wir primitive Variablen haben. Ja? Call by value kriegen wir noch. Okay? So heißt es. Und jetzt Ihre Frage war ja, warum kann ich denn das mit den Arrays nicht machen? Könnte ich auch literal Arrays hier reinschreiben? Im Prinzip logisch schon, aber das macht halt kein Mensch. Ja? Also, weil Arrays sind ja Referenztypen und die müssen Sie in der Regel erst vorher mal initialisieren. Das ist halt, sind halt komplexere Typen. Ja? Deswegen machen Sie das eigentlich mit dem nicht. Sie könnten im Prinzip an so eine Methode, das sehen wir eben gleich, eben primitive Werte übergeben, also Zahlen oder Booleans, aber auch Objekte, Objektreferenzen, ja? Also Maya, Willi, was auch immer. Ist ja im Prinzip dasselbe, also, oder was sehr ähnliches, ja? Wir haben nur gesagt, bei primitiven Typen unterscheiden wir nicht zwischen dem, dass irgendwas da drauf zeigt und dem Wert selber, ja? Bei komplexen Typen wie Arrays, Bienen, Fahrrädern und so weiter, zeigt die Variable auf das komplexe Ding. Und das komplexe Ding ist dann halt nochmal was mit Struktur. Ja? Deswegen sind die so ein bisschen unterschiedlich. Aber im Grunde ist es dieselbe Soße. Ja? Okay? Gut. So, dann machen wir das mal wieder. Gut. Also was wir jetzt machen wollen, ist eben nochmal zurückkehren. Ja? Und die Methode, nach der wir das lernen, ist immer dasselbe. Erst ein Stück kaltes Wasser, es entstehen viele Fragen und viele Fragezeichen, dann genau erklären, was eigentlich die Details sind. Warum macht das Java Tutorial und damit wir das so? Naja, um einfach, wenn Sie eine Programmiersprache erst komplett erklären und dann mit Beispielen anfangen, dann kommt genau dieser Effekt, der völlig in Ordnung ist. Man langweilt sich. Ja, nee, ja, ach, super, ach, okay, ja. Und so hat man vielleicht ein bisschen die Chance, ich weiß nicht, ob es klappt, dass man schon von vornherein Fragen sich stellt, wie die, die Sie sich gerade gestellt haben, und die dann nach und nach eben beantwortet werden können. So, nochmal der Hinweis, bitte, wenn Sie hier, jetzt zum Beispiel, Sie versuchen die Hausaufgaben und wir wissen, es ist schwierig, wir haben ja schon drüber gesprochen, motivationsmäßig und so weiter, und Sie kommen nicht voran. Was man als erstes mal machen sollte, ist einfach mal die entsprechende Website durchlesen. Die ist ja nicht groß. Ja? Also der erste Link, das ist eine Website, keine Ahnung, die bildschirmmäßig so ist. Ja? Das ist ja nicht 50 Seiten. Und da würde ich mir einfach mal die entsprechenden Sachen aus dem Java-Tutorial mal durchlesen. Da ist ja der gleiche Kram, den ich hier erzähle, einfach nochmal ein bisschen systematischer wahrscheinlich erklärt. Ja? Also das ist nochmal wirklich der Hinweis, wenn man Schwierigkeiten hat, erstmal im Background-Reading nachlesen. So. Und was wir jetzt eben machen, ist diese Dinge hier besprechen. Ja? Ups, kein Cursor, jetzt vielen Dank. Zeigeroptionen, vielen Dank. Ja, sehr schön, Dankeschön. Und wir gehen jetzt quasi nochmal ganz zum Anfang zurück und schauen uns die Details da noch ein bisschen genauer an. Sie erinnern sich an diesen Kram hier, ja? Die Fahrradklasse und die Fahrradklasse im Hintergrund, ja, hatte eben 3 Fields und hatte 4 Methoden, Change Cadence, Change Gear, Speed Up und so weiter. Das war das, was wir schon hatten. Ja? Was jetzt neu hinzugekommen ist, ist dieses lustige Ding hier. Das schauen wir uns jetzt gleich noch an. Dann, was wir auf jeden Fall auch hatten, war unser Mountainbike mit dem Extense Bicycle. Das heißt, wir haben einfach gesagt, Mountainbike ist ein spezielles Fahrrad. Es erbt also alles, was ein Fahrrad hat, plus jetzt auch noch Sitzhöhe. Ja? Und plus die neue Methode zusätzlich Set Height. Ja? Height. Okay? Und das ist das, was wir hier haben. Auch da haben wir jetzt hier wieder was Neues dazu bekommen, nämlich dieses hier. Ja? Das und das nennt sich Konstruktor. Und das sind einfach spezielle Methoden. Wenn Sie nämlich eine Biene erzeugen, ja, haben wir gesagt, Bee, Willy ergibt sich aus New Bee. Und dann haben wir immer so runde Klammern gemacht. Ja. Das ist der sogenannte Standardkonstruktor. Da sagt man einfach, mach halt die Biene. Ja. Klammer auf, es interessiert mich nicht, wie, mach, klasse. So. Und man kann jetzt, indem man diese Konstruktoren angibt oder ausprogrammiert, kann man eben genau sagen, wie jetzt zum Beispiel die Fields initialisiert werden sollen oder wie andere Dinge gemacht werden sollen, wenn eine Biene erzeugt wird. Ja? Also Sie können sich jetzt überlegen, dieser Standardkonstruktor stellt halt einfach irgendeine Biene hin und die ist halt irgendwie so ein bisschen nichts. Ja? Die hat vielleicht irgendwelche Default-Werte, aber irgendwie ist sie noch nicht cool. Ja? Jetzt können wir sagen, wenn wir eine Biene erzeugen wollen, dann soll das eine ziemlich coole Biene sein und die soll erstmal noch ein Logo auf dem Rücken haben, wo Superbee draufsteht und irgendwie noch so einen letten Iro, wie sie die Maya immer hatte und so weiter. Das muss ich ja irgendwann mal machen, wenn ich sie erzeuge und das mache ich in diesen Konstruktormethoden. Ja? Das sehen wir eben noch. So. Also, ganz formal, wenn wir eine Klasse definieren, dann haben wir eine Class Definition. Und die hat diese generelle Form hier. Ja? Das heißt, das Stichwort Class, dann den Namen der Klasse, dann eventuell eine Klasse, von der diese Klasse ableitet oder erbt, ja, oder die diese erweitert, plus eine Menge oder eine Liste von Interfaces durch einfache Kommas getrennt, die diese Klasse implementiert. Ja? Haben wir alles schon gehabt. Und vorne steht noch ein Modifier, der entweder sein kann Public, Protected, Private, Static, Final oder Abstract. Ja? Public, Protected und Private regeln einfach, wer diese Klasse benutzen darf. Ja? Static ist genauso wie Final und Abstract was wir eigentlich hier nicht so verwenden wollen. Also Static verwenden wir vielleicht seltener mal in einem anderen Zusammenhang, aber hier für den Moment nicht so wahnsinnig interessant für uns. Ja? Genauso wie Sie beim Programmieren der Hausaufgaben typischerweise entweder Public oder gar nichts hinschreiben. Ja? Das heißt also, der Modifier ist auch optional. Sie müssen auch nicht unbedingt irgendwas hinschreiben. Ja? Jetzt kann man sich fragen, ja, wozu ist denn das gut? Ja? Wozu ist es denn gut, wenn ich den Zugriff oder die Benutzungsrechte von einzelnen Dingen, und wir werden sehen, sowohl Fields, Methods, Klassen, alles kann solche Modifier haben. Wieso soll ich denn das einschränken? Ich bin ein liberaler Programmierer. Ich will, dass alles public ist. Jeder soll alles sehen von mir. Ja? Auch das sagt ja schon die Lebenserfahrung, das ist manchmal unklug. Ja? Sie erzählen nicht jedem alles über sich. Warum? Naja, es könnte ja sein, dass Sie irgendwelche dunklen Geheimnisse haben. Ja? Dass Sie in Wahrheit gerne schwedischen Sörströmming essen. Das soll halt keiner wissen, weil das ist eklig. Ja? Aber es ist vielleicht Ihr dunkles Geheimnis. So. Und das ist aber auch ganz typisch. Man betreibt Information Hiding. Man erzählt nicht jedem alles. Warum? Naja, weil Sie dann erstens ganz nett intern von Sörströmming auf Gammelhai umsteigen können oder auf irgendeinen anderen Krempel, den man so essen kann, ohne dass es die Welt bemerkt. Ja? Und zweitens, weil sie und jetzt sind wir wieder in der Welt der Programmierung, verhindern, dass Leute auf sie zugreifen, anders als über ihr öffentliches Interface. Ja? Das heißt also, wenn sie dieses dunkle Geheimnis einfach sich aufs T-Shirt schreiben, was kann passieren? Naja, in der Mensa kann irgendeiner das lesen und kann sagen, ja? Wenn sie aber nur über ihr persönliches Interface auf Sachen von sich zugreifen, dann muss jeder zu ihnen hinkommen und sie fragen, was ist denn eigentlich dein Lieblingsgericht? Und dann können sie sagen, was sie wollen. Sürströmming, Spaghetti Bollo, was auch immer. Ja? Aber es ist ihr Ding. Und sie können nur über ihr offizielles Interface auf sich zugreifen. Das heißt, es ist manchmal ganz cool, Dinge zu verstecken. Und das, dafür sind diese Access Modifier da. Ja? Okay. Dann haben wir Felder, Field Declarations. Und was haben die für eine generelle Form? Naja, Modifier, Type und Name. Das haben wir im Prinzip schon gehabt. Ja? Das heißt, Modifier ist hier zum Beispiel wieder public. Ja? Das heißt, die Klasse Bicycle will gern, dass die Welt weiß, dass Fahrräder gerne Sürströmming essen. Also das ist liberal programmiert. Ja? Und es könnte genauso protected oder private sein. Ja? Und Typ kann irgendwas sein, entweder ein primitiver Typ oder ein Referenztyp. Das heißt, Sie können hier in dem Fahrrad auch Bienen drin haben oder Arrays, ist wurscht. Ja? Ints, Doubles, was auch immer Sie wollen. Und das ist es eigentlich schon. Und das Einzige, was man hier noch haben kann, ist, dass man gleich auch noch so eine Initialisierung angeben kann. Typischerweise machen Sie das aber eigentlich eher in einem Konstruktor. Ja? So. Dann Method Declarations, ja, das ist das, was wir eben auch selber programmiert haben, ja, und die gehen genauso. Also Sie haben zuerst so einen Access Modifier, Public, Protected, Private, Static, Final und Abstract, ja, und dann haben Sie einen einzigen Return Type Value, das ist das, was diese Methode zurückgibt, und sie gibt es an die Stelle zurück, wo sie aufgerufen wurde. Ja, das haben wir eben vorhin auch bei diesen DDDs und UUUs gehabt. Ja, dann gibt es einen Namen, okay, und dann gibt es eine in runde Klammern eingeschlossene Parameterliste und das sind einfach die Übergabeparameter, die wir dieser Methode übergeben. Dann gibt es noch einen sogenannten Throws Clause, das ist einfach was mit Ausnahmebehandlung zu tun hat, kriegen wir noch. Ja, brauchen wir aber eigentlich hier nicht. So, also nochmal bezüglich dieser Access Modifier. Bei den Fields ist klar, Public ist für die Öffentlichkeit, Protected ist zum Beispiel für mich und Subklassen von mir und Private ist nur für mich. Ja? Was ist hier jetzt Static und Final? Naja, final, wenn Sie das davor schreiben, übrigens zum Beispiel zusätzlich zu public, das bezeichnet einfach Konstanten. Das heißt, wenn Sie wollen, dass Ihr Field nicht mehr geändert werden kann, dann schreiben Sie final davor. Ja? Static bedeutet, dass dieses Field nicht in den Objekten drin ist, sondern in der Klasse selbst. Was ist das denn jetzt wieder für ein Quatsch? Also, wir hatten noch das Beispiel mit den Bauplänen. Ja? Das heißt, Sie haben einen Bauplan, schön Papier für ein Haus. Okay? Das legen Sie mal hin. Dann können Sie den Bauplan nehmen, Haus 1, Haus 2, Haus 3 bauen davon. Und jedes Haus hat zum Beispiel als Field die Zahl der Zimmer. Ja? Und das kann für das Haus 5 sein, für das Haus 2 und für das Haus 17. Jetzt können Sie aber auch Ihren Bauplan nehmen und so ein kleines Pappkästchen dran kleben und da können Sie dann, was weiß ich, ein Pfefferminz reintun. Dieses Pfefferminz klebt aber jetzt am Bauplan, ja, und nicht am Haus. Okay? Und das ist static. Das heißt, das sind Variablen, die in der Klasse selber sind, ja, aber nicht in den Objekten eigentlich. Die können aber über die Objekte auch drauf zugreifen, auf das Pfefferminz. Ja? Braucht man manchmal, wenn Sie es nicht sozusagen im Hirn speichern wollen, vergessen Sie es für den Moment. Das gilt hier übrigens für die Methoden auch. Also Static-Methoden sind die, die nicht in den Objekten sind, sondern in der Klasse. Das war der Trick, den wir letztes Mal beim Programmieren genommen haben. Ja. Wo würde man denn so einen Quatsch benutzen? Naja, zum Beispiel bei so Klassen, die jetzt numerische Geschichten implementieren. Genau das, was wir vorhin gemacht haben. Ja. Also wir könnten jetzt unser Beispiel nehmen, was wir hier vorhin gemacht haben. Ich gehe jetzt nochmal zur Java-Ansicht. So. Also den Trick, den wir gemacht hatten, war ja, wir haben die Klasse Demo. Und diese Klasse enthält eine Menge numerische Funktionen. Ja? Und was wir als Trick gemacht hatten, war doch, wir haben uns erstmal ein Demo-Objekt erzeugt und haben dann über dieses Objekt diese Methoden aufgerufen zum Testen. Aber eins ist ja klar, im Gegensatz zu den Bienen, wo es Sinn macht, einen Bienenbauplan zu haben und dann 50 Bienen zu erzeugen, macht es für so eine Klasse, die einfach nur so Mathe-Kram enthält, ja gar keinen Sinn, davon 2 oder 3 zu haben. Ja? Deswegen kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, meine Methode Expo ist also eine Static-Methode, die klebt also nur an der Klasse und die kann ich jetzt also auch aufrufen, ohne dass ich ein entsprechendes Objekt habe. Ja? Kommentieren wir das mal aus. Ja? Und kann sagen, an der Stelle will ich jetzt einfach das aufrufen, ohne dass ich irgendein Objekt habe, auf dem diese Methode aufgerufen wird. Also hier einfach Expo 5,0. Okay, gut. Ach ja. Und dann, gut, machen wir das mal hier. Double EEE gleich Expo 5,0. So, das heißt also, ich habe mir wieder mein Double EEE, das habe ich hier auskommentiert, und dann sage ich, Double EEE ergibt sich daraus, wenn ich einfach Expo 5,0 aufrufe. Und zwar nicht auf einem Objekt, was ich mir vorher gemacht habe, sondern auf der Klasse selbst, sozusagen, ja. Und das, okay, ich muss es saven, vielen Dank, funktioniert auch, kommt auch unser 148 raus. Okay, das ist der Grund, warum man Static-Sachen haben will. Aber wie gesagt, für uns vielleicht gar nicht so entscheidend. Okay? Okay, gut. Das war das. Also Fields und Methods und jetzt mal ganz genau. Das ist alles, was es an Möglichkeiten dazu gibt. So, ich sehe, wir sind auch mit der Zeit schon am Ende. Sind wir doch, oder? Ja, genau. Also, schauen Sie sich's im Tutorial nochmal an. Wir werden das hier jetzt in der nächsten Stunde nochmal ein bisschen weiter verfolgen. Uns zum Beispiel anschauen, wie werden Exceptions gemacht, was ist Rekursion. Und dann sind wir im Wesentlichen auch schon durch. Dann machen wir noch ganz viele Beispiele und das war's. Ja? In der letzten Stunde mache ich eine Fragestunde. Ja? Also auch die, Servus daheim an den Rundfunkgeräten, die jetzt keinen Bock hier auf diesen Kram haben, aber vielleicht Bock haben, mir trotzdem mal eine Frage zu stellen, die können gerne in der letzten Stunde kommen und einfach fragen, was ihnen in den Sinn kommt. Ja? Was mein Lieblingsgericht ist, wie das Wetter draußen ist, alles. Wir sehen uns nächsten Freitag. Tschüss.